Guten Morgen, schön, dass wir zusammen sind. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Herr Jesus, hab Dank für diesen Weihnachtstag. Danke, dass wir deinen Geburtstag ausführlich feiern dürfen. Und danke, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich bitte dich, Herr, öffne unsere Herzen durch deinen Geist und gib mir die richtigen Worte. Amen. Ja, es ist immer wieder interessant, wie so Weihnachtsgottesdienste laufen. Es ist doch etwas immer wieder sehr Persönliches, weil die Geburt Jesu nun mal auch was ganz Persönliches für uns ist. Und ich hoffe, dass es doch hier und da immer wieder unser Herz berührt, dass dieser Jesus nicht einfach auf die Welt gekommen ist, sondern er ist für dich und für mich auf diese Welt gekommen. Und das ist natürlich so, dass ich vermute, dass die meisten hier eben diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus schon hatten und deswegen auch das Weihnachtsfest so was Besonderes ist. Aber ich erinnere mich auch noch an eine Zeit als Kind, da war Weihnachten halt etwas, was gefeiert wurde. Und man sieht das durch die Kinderaugen und dann war natürlich Heiligabend Weihnachten. Das war Weihnachten und die zwei Tage da drauf, okay, das waren auch Feiertage. Man wusste, man kann nicht in Geschäfte gehen, je nachdem, wann diese Feiertage eben lagen. So unter der Woche, das war für die Erwachsenen dann gut, weil dann eben extra freie Tage da waren, aber eben Geschäfte waren zu. Das waren so langsame Feiertage. Man hat viel Fernsehen geguckt, es gab gute Sachen zu essen, man hat mit seinen Geschenken gespielt als Kind und das war dann halt diese anderen Tage. Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, da konnte ich immer nicht so viel mit anfangen. In meiner Wahrnehmung waren die nicht so wichtig. Allerdings ist es ja tatsächlich so, Weihnachten ist erst heute. Der erste Weihnachtsfeiertag war auch viele Jahrhunderte lang der eigentliche Feiertag. Soweit meine Recherchen gereicht haben, war es Martin Luther, der erst angefangen hat, diesen Abend vorher, den Heiligen Abend, mehr zu beachten. Und das hat sich zumindest bei uns in Deutschland sehr durchgesetzt. Aber in der Nacht eben wird Jesus geboren und der erste Weihnachtsfeiertag ist im Grunde der erste Lebenstag im Leben von Jesus. Grund genug also, diesen Tag auch zu feiern und sich darüber zu freuen. Dann der zweite Weihnachtsfeiertag, morgen. Das hat in der evangelischen Tradition eher die theologische Bedeutung dessen, dass das Wort Fleisch wurde. Also natürlich auch Bezug auf Weihnachten, aber eben eher Johannes 1. Das Wort wird Fleisch. Und interessanterweise in der katholischen Tradition steht am zweiten Weihnachtsfeiertag gar nicht Jesus im Mittelpunkt, sondern der Märtyrertod von Stephanus. War mir auch neu. Aber eben, es gab auch für das heilige Paar und Jesus eben diesen Tag danach, ja, den Tag hinterher, als eben Jesus geboren war, die Hirten waren da und dann irgendwann brach der neue Tag an. Wir wissen nicht viel über diese ersten Tage danach. Wir wissen, 8 Tage später wurde Jesus beschnitten und etwa einen Monat später kommen sie mit Jesus nach Jerusalem. Aber der Tag danach, ja, so der Titel von der Predigt heute, Weihnachten und dann, was war am nächsten Morgen? Vielleicht machte sich Josef auf und suchte direkt eine bessere Unterkunft. Vielleicht war das auch schwierig, immer noch schwierig. Waren jetzt nicht über Nacht plötzlich Leute abgereist. Oder vielleicht suchte er eine Hebamme, um mal gucken zu lassen, ist mit dem Baby alles in Ordnung, geht es der Mutter gut. Oder haben sie eher ihre Zeit aufgewendet, um diese Herberge, um diesen Stall ein bisschen wohnlicher zu machen. Also sicher ist, der erste Tag im Leben von Jesus brach definitiv an und damit auch sein Weg, weswegen er auf die Erde gekommen war. Ich habe gestern erst noch den Satz gelesen, Jesus ist geboren, um zu sterben. Jesus ist geboren, um für uns am Kreuz zu sterben. Das war der Grund für die Geburt. Und davon spricht auch der Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Das ist auch bekannt als der Christus-Hymnus aus Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Da hatten wir ja gerade schon quasi die Verse vorher gehört, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber jetzt dieser Christus-Hymnus, Philipper 2, 6 bis 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Abschnitt wird eben auch Christus-Hymnus genannt, weil er sich ein bisschen anders liest als der Text vorher und der Text nachher. Man merkt an den Formulierungen, dass Paulus hier das unterstreichen wollte, was er hier ausdrückt, und eben darauf hinweisen wollte, dass das Leben Jesu hier auf der Erde eine ganz besondere Angelegenheit war und eben auch ein ganz besonderes Ziel hatte. Der Brief an die Philipper ist ja jetzt in dem Sinn kein Weihnachtsbrief, sondern ein Brief, in dem er die Philipper ermutigen wollte, Christusgemäß zu leben. Und auch wenn er nicht ausdrücklich auf Weihnachten eingeht, zumindest so wie wir uns Weihnachten vorstellen, so zeigt er doch klar, was Weihnachten bedeutet. Vers 7, Jesus entäußerte sich selbst, und Vers 8, Jesus erniedrigte sich selbst. Es kommt immer wieder, finde ich, für mich die Frage auf an Weihnachten, und Hansi hatte das gestern auch schon erwähnt, woher kommt denn dieser Gedanke, dass an Weihnachten alles besinnlich und gemütlich und angenehm zugehen sollte? Klar können wir aus unserer Perspektive sagen, es geht um was Geistliches, es geht um diese geistliche Wirklichkeit, dass Jesus in unser Leben kommt, und darüber sich zu besinnen, ist auch gut, wenn das möglich ist. Aber das Weihnachtsgeschehen war nun mal alles andere als besinnlich und gemütlich oder still und meditativ. Gott hatte sich ganz absichtlich nicht gemütlich gemacht an Weihnachten, sondern hat die Gemütlichkeit, wenn man das mit der Herrlichkeit Gottes gleichsetzen kann, hat die Gemütlichkeit hinter sich gelassen und kam in einem ungemütlichen Stall zur Welt. Und der war auch noch am ersten Weihnachtstag ungemütlich. Und eben die Eltern Maria und Josef waren sicherlich nicht meditativ und in der Stille angekommen, um besinnlich und gemütlich darüber nachzudenken, was das denn nun alles bedeutet. Eher im Gegenteil. Auch da wiederhole ich jetzt, was Hans-Georg gestern gesagt hat. Ja, da war ein neugeborenes Kind. Das musste gefüttert werden, das musste warm gehalten werden, vielleicht sauber gemacht werden, wie wir es in dem Clip gestern gesehen haben. Das war ein ganz normales Kind, das die Windeln voll macht und eben seine Mutter braucht, seine Eltern. Also so ganz echt und real, wie wir es gestern in der Predigt auch gehört haben. Und wer ein Kind bekommt, der ist sich in der Regel auch bewusst, was da auf ihn zukommt, und man bereitet sich darauf vor, eben besonders so, dass für Mutter und Kind die ersten Tage und Wochen möglichst angenehm sind, beziehungsweise dass man möglichst gut versorgt ist. Aber hier waren die ersten Tage eben von anderen Dingen gekennzeichnet. Stress, wo man das Nötige herkriegt, Sorgen, dass es dem Kind gut geht, für Josef noch die Sorge, dass es Maria gut geht und hoffentlich findet sich bald eine bessere Unterkunft. Der Start ins Leben war für den Sohn Gottes im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich mies und alles andere als herrlich und göttlich. Und das wird in unserem Text ja auch richtig gut ausgedrückt. Er entäußerte sich selbst. Das, was ihn ausgemacht hat in der Herrlichkeit, das ließ er hinter sich. Und wenn wir diesen Christus-Hymnus ansehen, dann geht es schon mal mit so einem bisschen unverständlichen Satz los. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das ganz lang nicht wirklich verstehen können, was das bedeuten soll mit dem Raub. Aber manchmal helfen dann andere Übersetzungen auch zum Verständnis und es geht eben hier darum, dass Jesus nicht daran festhält, wie Gott zu sein. Ja, also wie ein Raub, wenn jemand einen Raub begangen hat, dann versucht er mit allen Mitteln, wenn man schon da jemanden überfallen hat, mit allen Mitteln das auch festzuhalten, das gibt man nicht mehr freiwillig her. So war es eben nicht, dass Jesus sich so daran festhielt, an dieser Herrlichkeit bei Gott zu sein. Es war ihm nicht das Allerwichtigste, du warst ihm wichtiger. Es war Jesus wichtiger, auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden, um uns Menschen ganz real begegnen zu können und dann eben auch uns zu erlösen. Er entäußerte sich selbst. Er legte alles ab, was göttlich war. Er nahm Knechtsgestalt an. Was heißt das? Mit einem Knecht, oder man könnte hier sogar übersetzen, mit einem Sklaven kann man alles machen. Er hat keine Rechte. Er ist ausgeliefert, letztlich seinem Herrn oder denen, die über ihn bestimmen. Und dieses Baby in der Futterkrippe war total hilflos und machtlos. Klar, ich stelle mir schon vor, da stehen Engel bereit und könnten jederzeit eingreifen, aber rein menschlich war er abhängig von seinen Eltern, wie jedes andere Baby auch, total den Menschen ausgeliefert. Und Gott legt bewusst das ab, legt bewusst seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Souveränität ab, um zu uns zu kommen, um bei uns zu sein. Er wurde den Menschen gleich und jeder sah ihn an als einen Menschen. Den Vers kann man immer ein bisschen falsch interpretieren, so in der Art, naja, der sah so aus, aber eigentlich war rein Gott. Nein, nein, er war schon wirklich ein ganz normaler Mensch. Jeder hat ihn als Mensch gesehen und doch gab es ein paar Personen, auf die wir jetzt heute Morgen nicht besonders eingehen, aber es gab ein paar Personen, die sahen mehr als nur das Menschsein. Da waren die Hirten, die wussten, da liegt nicht nur ein Baby, da liegt die Rettung der Menschen. Oder etwas später Simeon im Tempel. Oder dann noch ein bisschen später die Magier aus dem Morgenland. Sie haben erkannt, da ist mehr als ein Mensch. Gott zeigt sich. Gott kommt zu uns. Und dann wird in dem Vers 8 das ganze Leben von Jesus quasi komprimiert wiedergegeben. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ja, also quasi alles, was zwischendrin lief bis zum Kreuz, wird hier einfach mal so, okay, er war gehorsam und ging ans Kreuz. Und ja, er hat sich selbst erniedrigt. Es wird mit diesem Ausdruck nochmal ganz deutlich, dass es hier um Gott geht, der über alles, über allen und über allem steht. Und dieser Gott erniedrigt sich, um bei uns Menschen zu sein. Der allmächtige Gott lebt ein normales Leben als Kind und Jugendlicher, als Mitarbeiter im väterlichen Zimmermannsberuf, lebt 30 Jahre ohne, also und fällt nur manchmal auf. Aber er lebt ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Und zwar bis zu seinem Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Das wird auch nochmal extra erwähnt. Nicht einfach nur, bis halt er stirbt, wie jeder andere stirbt, sondern bis zum Tod am Kreuz. Und natürlich wird das nochmal extra erwähnt, denn das war der Grund für seine Menschwerdung. Es ging nicht nur darum, ein bisschen Zeit zu verbringen mit den Menschen, die er erschaffen hat, um so ein bisschen Einblick zu kriegen. Es ging ihm darum, diese Menschen zu erlösen von dem Problem, das alle Menschen haben. Die Sünde, die den Menschen zerstört, die Sünde, die ihn von seinem Schöpfer trennt. Dieser Hinweis ist ganz wichtig, denn dass er seinen Auftrag auf der Erde erfüllt hat, ist dann auch der Grund für die folgenden Verse. Da geht es nochmal ein bisschen drüber hinaus. Deswegen, weil Jesus seinen Auftrag erfüllt hat, darum wurde Jesus wieder auferweckt und Gott hat ihn erhöht. Es fällt auf, dass in den nächsten Versen der Name immer wieder betont wird. Der Name Jesus. Und er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Deutlicher kann es nicht werden, wie wichtig Jesus für die Menschheit ist. Jesus Christus ist der Eckstein, an dem sich alle Menschen stoßen müssen. Sein Name ist nun über allen anderen Namen. Und das bedeutet, der Glaube an Jesus ist nicht eine Möglichkeit unter vielen, wie ich mit Gott in Verbindung treten kann. Nein, es ist die einzige Möglichkeit. Ja, Gott ist unser Vater und ja, der Heilige Geist ist unser Tröster, aber Jesus ist der Name, in dem sich alle Knie beugen sollen, im Himmel und auf Erden. Alle Engel und alle Menschen werden ihre Knie vor Jesus beugen und alle Zungen, alles was reden kann, soll bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und da ist Gott der Vater auch nicht beleidigt darüber, wenn wir Jesus anbeten, sondern im Gegenteil, das gibt Gott dem Vater Ehre. Da müssen wir sein. Es gibt Gott dem Vater Ehre. Jesus ist der Name, Jesus ist der Herr, Jesus ist unser Erlöser und Jesus ist unser Freund. Wenn wir uns vielleicht mal fragen, warum wir Jesus immer so in den Mittelpunkt stellen, dann lesen wir das hier mit einer kraftvollen Klarheit. Jesus ist der Herr und vor ihm werden alle Menschen die Knie beugen und alle Menschen werden bekennen, dass er der Herr ist. Jetzt sind wir einmal durch diesen Text durchgerannt vielleicht. Aber an diesen Jesus denken wir, wenn wir Weihnachten feiern. Gott, der sich selbst erniedrigt und klein macht, um zu uns zu kommen, um bei uns zu sein auf Augenhöhe, damit wir verstehen, wie sehr er uns liebt. Aber durch seinen Tod am Kreuz, der die Grundlage dafür ist, dass wir Gott wieder Vater nennen können, erwirbt sich Jesus auch die klare und unverhandelbare Stellung als Herr und König über uns und alle Welt. Und jetzt könnte ich an der Stelle eigentlich auch einen Punkt machen und dann wäre es eine schöne Predigt gewesen. Bisschen kurz vielleicht für die Laufdorfer Verhältnisse. Aber es wäre hätte schon mal guten Inhalt gehabt. Ja? Also Jesus wieder im Mittelpunkt, Jesus groß gemacht und Weihnachten hätte wieder einen weiteren schönen Impuls über Jesus gehabt. Aber mit dem Predigttitel Weihnachten und dann wollte ich nicht nur darüber sprechen, was für Maria und Josef am nächsten Tag geschah, kann ich eh nur spekulieren, oder was dann im Leben von Jesus passiert ist und welche Bedeutung sein Leben und Sterben hatte. Nein, Weihnachten und dann soll auch für uns ein Doppelpunkt bedeuten. Weihnachten soll nicht nur für uns so ein paar besondere Feiertage sein, die man hoffentlich unbeschadet übersteht, sondern auch für uns gibt es ein Und dann. Und gerade dieser Christus-Hymnus, den wir gerade angeschaut haben, soll uns etwas konkret zu sagen haben. Und der Text steht eben in einem bestimmten Zusammenhang. Deswegen war es für mich auch wichtig, dass wir vorhin diese ersten Verse, die vor dem Christus-Hymnus stehen, auch mal hören. Das hat Martin in der Lesung ja vorgelesen. Es geht Paulus, als er diesen Text schreibt, an die Gemeinde in Philippi, darum, dass sie leben, wie es Christus würdig ist. Ist nun bei euch, also wir hören das jetzt in dem Hinblick auf die Gemeinschaft zwischen uns. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und nach diesen praktischen Anweisungen, wo ich jetzt auch ganz lang drüber sprechen könnte, wie diese Gemeinschaft in Christus aussehen soll, schreibt er dann in Vers 5 als Einleitung zu dem Christus-Hymnus: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und im griechischen Text steht da sicher kein Doppelpunkt, aber man kann das so sehen. Hier, jetzt sage ich euch was, das euch helfen kann, es zu verstehen, wie ihr gesinnt sein sollt. Als Gemeinschaft, wie es unter euch sein soll, so wie es der Gemeinschaft auch mit Christus entspricht. Und dann schreibt Paulus dieses Loblied auf Jesus, um den Philippern klarzumachen, dass was Jesus hier tut, das soll uns ein Beispiel sein für unser Zusammenleben als Christen. Christus gibt uns ein Beispiel darin, was uns als Gemeinde, was unsere Gemeinschaft prägen soll. Und welche Beispiele erkennen wir in dem Christus-Hymnus? Und da habe ich jetzt drei Punkte, da kann man sicher auf andere Punkte auch noch kommen, aber finde ich an der Stelle ganz wichtig, dass wir zunächst sehen, es geht hier auch um Demut. Wir merken an Weihnachten, Gott pocht nicht auf seine Position. Nein, er macht sich klein. Er macht sich verletzlich. Er gibt seine Machtstellung auf, um uns sündigen Menschen nahe zu sein. Gott ist der Einzige, der, bei dem es nicht anmaßend wäre, wenn er sagt, hey, ich bin besser als du. Aber gerade er tut es nicht. Er wird zum Mensch und wird uns gleich in allem. Das erinnert mich auch an den Ausspruch, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er war der Einzige, der den ersten Stein hätte werfen können, aber er tat es nicht. Und was heißt das für unsere Gemeinschaft? Das, was wir eben in Vers 3 gelesen haben, in diesen Versen vor dem Christus-Hymnus: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Interessant war für mich dabei, wir sind ja sehr daran interessiert, dass wir alle gleich sind und gleich behandelt werden. Gerade wenn es um mich selbst geht, dann will ich ja mindestens schon so wichtig sein wie der Rest. Wenn ich auf meine Kinder schaue mit Weihnachtsgeschenken, da soll es aber auch gerecht zugehen. Kann ja nicht sein, dass der eine dieses riesengroße Geschenk bekommt und ich nur kleine. Wir wollen schon immer auch mindestens gleich wichtig sein. Aber gleich sein ist Gott nicht genug, den anderen höher achten als sich selbst. Das möchte Gott von uns. Er möchte, dass wir freiwillig unserem Nächsten einen Ehrenplatz geben, ihn wichtiger nehmen als uns selbst. Und wenn wir das alle wahrmachen, dann hat auch jeder einen Ehrenplatz und keiner wird sich vergessen fühlen. Und das sehen wir hier, wenn wir an die Menschwerdung Jesu denken. Jesus kommt nicht als Erwachsener auf Augenhöhe der erwachsenen schlauen Menschen auf die Welt. Nein, er macht sich noch niedriger, er macht sich ja als Baby niedriger als uns selbst und abhängig. Also Demut können wir hier für unser Zusammenleben lernen. Das zweite Beispiel, das uns Jesus gibt und dem Christushymnus deutlich wird, ist, dass sich Jesus für uns opfert. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wie eben schon gesagt, Jesus stellt sich nicht nur auf eine Stufe mit den Menschen, Jesus erniedrigt sich selbst und opfert sogar sein Leben für uns. Jesus gibt uns ein eindrückliches Beispiel dafür, was es heißt, ein Opfer zu bringen. Er hat sich die Sache nicht vom Himmel aus angesehen und überlegt, wie er denn möglichst bequem, sorgenfrei und schmerzlos durch so ein Menschenleben kommt. Gott wusste von Anfang an, dass dieser für die Menschen so notwendige Schritt Opfer mit sich bringt. Und damit meine ich nicht nur den Tod am Kreuz, das ist natürlich das größte Opfer. Aber seine Lebensumstände hätten wesentlich besser sein können. Er hätte sicher auch, also es hätte nicht unbedingt ein Stall sein müssen. Ja, also so Mittelschicht wäre doch auch schon okay gewesen. Hätten wir doch auch mitleben können. Aber nein, er geht wirklich den unteren Weg. Er verzichtet auf Bequemlichkeiten. Er verzichtet und opfert das, damit sich gerade Menschen, die mit widrigen Umständen leben müssen, auch mit ihm identifizieren können. Da war kein bequemes Kinderbett, keine reichen Eltern, die das Leben einfacher machen. Als Kleinkind schon eine Flüchtlingsgeschichte, als seine Eltern vor Herodes nach Ägypten fliehen, als er später seinen Dienst beginnt, wird er von vielen abgelehnt. Und ja, schließlich wird er unschuldig ans Kreuz gebracht, nachdem er vorher schwer misshandelt wurde. Und ich bin mir im Klaren, moderne Bibelverfilmungen sind manchmal so für manche schwierig, wenn man Jesus ein Gesicht gibt. Aber ich fand mich da vor kurzem auch wieder herausgefordert. Vielleicht habt ihr von dieser Verfilmung The Chosen gehört. In einer Folge, da sieht man, wie Jesus arbeitet. Einfach nur arbeitet. Er als Zimmermann arbeitet mit Holz und er schwitzt und er macht ein Feuer mit so einem Stab, also wie man es halt damals gemacht hat. Und wieso ist er nicht in unserer Zeit auf die Welt gekommen, wo alles viel einfacher ist? Macht man die Heizung an und Herd und so und hat alles sofort bereit. Nee, er hat das echt geopfert und hat wirklich so gelebt wie wir. Gott nimmt das alles auf sich. Und dann schaue ich auf mich und muss gestehen, mir ist es manchmal schon zu viel, wenn die Predigt mal 45 Minuten dauert und nicht nur 30. Oder mir wird es schon zu viel, zum Stühlestellen in der Gemeinde aufzutauchen. Oder mir wird es schon zu viel, meinen Zehnten ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Oder mir wird es schon zu viel, bei meinen Karriereplänen Gott zu fragen, denn er könnte sie ja über den Haufen werfen. Oder mir wird schon zu viel, alle 2 Wochen in die Bibelstunde zu gehen. Geschweige denn Geld und Zeit und Kraft aufzuwenden und jemand anderen zu helfen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ich komme ja alle 2 Wochen in die Bibelstunde. Ich halte es ja auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dem Opfer Jesu nicht würdig, wenn wir nicht auch selbst ab und zu ein Opfer auf uns nehmen. Muss ich mich deswegen aufreiben bis zum Burnout? Nein. Aber es muss doch drin sein. Dann, wenn Gott meine Augen öffnet für eine Aufgabe, die vor mir liegt, auch mal ein Opfer zu bringen und es zu tun. Und nicht eher nach Ausreden zu suchen, warum ich es doch nicht machen kann. Und in diesem Textzusammenhang geht es ja um die Gemeinschaft als Gemeinde. Auch da muss es drin sein, für meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde auch mal ein Opfer zu bringen. Und ich will euch jetzt gerne sagen, was das sein soll. Ich denke es ganz persönlich, wo wir immer wieder nach Ausreden suchen oder zu bequem sind für etwas. Überleg du selber vor Gott. Lass dich da von ihm ansprechen, wo möchte Gott vielleicht ein Opfer von dir und etwas, das du einfach auch machen kannst. Und als letztes Beispiel für uns, es wird in den Versen 10 und 11 deutlich, dass im Namen Jesu alle Menschen Jesus als Herrn bekennen werden. Das wird passieren. Und wir sind beauftragt, an diesem großen Ziel mitzuarbeiten. Das steht jetzt in diesen Versen nicht drin, aber wir wissen es. Ja, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und der Punkt ist hier, alle Knie werden sich beugen. Alle Knie werden sich beugen müssen vor Jesus. Und uns muss bewusst sein, viele werden das nicht freiwillig tun, weil sie in diesem Leben Jesus nicht angenommen haben. Sie werden aber trotzdem ihre Knie beugen müssen. Und ich finde, das fordert uns immer wieder heraus, dass wir eine Gemeinschaft sind, die geprägt ist von missionarischem Eifer, von evangelistischer Motivation, dass wir evangelistisch und missionarisch unterwegs sind, um die Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Dass Jesu Name über alle Namen erhöht ist, das soll uns motivieren. Das soll uns motivieren und bewegen. Ist es mir wichtig, dass andere Jesus kennenlernen? Mal so ganz ehrlich gefragt. Er muss ja keine Antworten jetzt. Und ich kenne auch diese Zeiten, wo ich das beantwortet habe mit, ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe Jesus. Aber die Frage ganz ehrlich, ist es mir wichtig, dass andere Jesus kennenlernen? Bewegt es mich, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Wenn nicht, warum nicht? Kann doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Ist der Missionsbefehl nicht mehr gültig? Wir haben gestern die Videos der Allianzmission und von Biene Vogel gesehen. Und die zeigen einerseits, ja, die Finsternis und Not in der Welt ist groß. Aber sie zeigen auch, Jesu Licht kann da hineinscheinen. Sein Name ist größer als jede negative Schlagzeile. Und natürlich ist es schön, dass wir das Licht gefunden haben und dass unser Leben hell wurde. Aber das Hellwerden unseres Lebens bedeutet auch, dass wir wissen, das kann nicht nur bei uns bleiben, das muss auch weitergegeben werden. Wir dürfen es nicht für uns behalten, es muss zu den Menschen. Und Gott hat sich entschieden, das durch uns zu tun. Durch dich und durch mich. Und wenn du gerade nicht weißt, wo Gott das durch dich tun kann, wo habe ich denn Menschen, denen ich tatsächlich Jesus weitergeben kann, dann bete darum, dass er dir die Augen dafür öffnet. Weil ich habe keinen Zweifel, dass es da Menschen gibt in deiner Umgebung, die genau auf dich warten, die genau dich brauchen, dass du sie auf Jesus hinweist, daran habe ich keinen Zweifel. Aber bete darum, dass Gott dir die Augen dafür gibt und dann den Mut, auf die richtige Art und Weise auf die Person zuzugehen. Vielleicht ist es eine WhatsApp-Nachricht, vielleicht ist es ein Anruf, vielleicht ist es ein Besuch, vielleicht ist es ein Mittagessen, zu dem man einlädt und dann ins Gespräch kommt. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe einen Bekannten, der auf Instagram ständig Bibelverse und christliche Sprüche postet. Und ja, ich finde das manchmal wirklich nervig. Aber jeder, der ihn kennt, weiß, was er glaubt. Jeder kennt seine Hoffnung. Und jeder weiß um diesen Jesus, der scheinbar so eine große Rolle spielt in seinem Leben. Sollte Gott diese Posts mal gebrauchen, Sie wissen, wen Sie fragen können. Ganz ehrliche Frage, auch für mich, wissen das die Leute in meinem Umfeld? Meine Nachbarn in Gießen, eure Nachbarn hier. Wissen die, was ihr glaubt? Aber wie auch immer, an welcher Stelle und in welcher Form wir für Jesus Zeuge sein können, lass es uns tun. Lasst uns dranbleiben, denn das wird kommen, dass alle Knie dass alle Menschen ihre Knie beugen müssen vor Jesus. Die Predigt trägt den Titel Weihnachten und dann. Der Tag danach war für Maria und Josef und für Jesus alles andere als besinnlich und gemütlich, weil Gott es sich absichtlich für uns ungemütlich gemacht hat. Darum ist das Ziel dieser Predigt auch nicht, dass wir ein bisschen besinnlich und mit einem ermutigenden Impuls in die nächsten Tage gehen. Ich wünsche mir, dass das Kommen Jesu, Weihnachten, dass sein Leben und sein Tod uns motiviert, für ihn zu leben. Wirklich, ganz und gar, für ihn zu leben. Und wir sichtbar machen in dieser Welt, was Jesus sichtbar gemacht hat. Gottes Demut, sichtbar dadurch, dass wir demütig sind und den anderen höher achten als uns selbst. Gottes großes Opfer, das er aus Liebe zu uns gebracht hat, sichtbar dadurch, dass wir füreinander und für Gott Opfer bringen. Und Gottes großes Ziel, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Sichtbar dadurch, dass wir als Gemeinde unsere Knie vor ihm beugen und wir vor der Welt bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, ein starker Retter und Erlöser für jeden Menschen. Und ich möchte beten, dass Gott uns trotz all unserer Fehler dazu gebraucht. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass wir das hier in dem Christushymnus so kompakt lesen dürfen. Du hast dich erniedrigt, du hast dich entäußert, hast die Herrlichkeit Gottes hinter dir gelassen, um auf diese Welt zu kommen, um zu uns zu kommen. Herr, schenk uns diese Demut. Schenk uns diese Demut, dass wir einander höher achten als uns selbst. Dass wir Diener werden, so wie du. Damit die Welt auch erkennt, wie wir lieben, so wie du liebst. Herr, und immer wieder ist es notwendig, dass wir auch über unseren Schatten springen, dass wir auch mal ein Opfer bringen, Opfer von Zeit, vielleicht Geld, aber das Opfer auch aus unserer bequemen Ecke herauszukommen und das zu tun, was du möchtest. Herr, da wo du uns die Augen öffnest dafür, wie, in welcher Form wir Opfer bringen können, da gib uns die Entschlossenheit, das auch zu tun. Und Herr, irgendwann werden wir das erleben, dass alle Menschen ihre Knie beugen müssen vor dir, egal wie sie in diesem Leben gelebt haben, ob mit dir oder ohne dich. Ich bitte dich, Herr, gib du uns den Mut, dein Evangelium weiterzutragen zu den Menschen, die du uns in den Weg stellst. Gib uns offene Augen dafür und dann auch den Mut, auf sie zuzugehen. Herr, wir wissen, wir haben viele Fehler. Wir würden uns vielleicht nicht als Evangelisten einschätzen, aber du hast dich dafür entschieden, uns zu gebrauchen. Und ich bitte dich, Herr, gib uns den Mut, ganz für dich zu leben. Amen.